Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen in der Wirklichkeit und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 26. September 2025. Ich starte mit einem Live-Read mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Wer glaubt, an der Börse gehe es um schnelles Reichwerden, irrt. Das Buch Aktien souverän investieren von André Kistler, dem Schweizer Aktienpapst, zeigt einen besseren Weg, klug anlegen mit System und Weitsicht. André Kistler, der Apple an die Börse begleitete und eine der renommiertesten Vermögensverwaltungen der Schweiz mitgründete, teilt darin das Beste aus Jahrzehnten an Erfahrung. Das Buch, das derzeit auf der nationalen Sachbuch-Bestsellerliste steht, richtet sich an alle, die ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand nehmen und langfristig vorsorgen wollen. André Kistler zeigt einfach und verständlich auf, wie man Fehler vermeidet, Chancen erkennt und ohne Spekulationsdrama investiert. Das hochinteressante Buch «Aktien souverän investieren» von André Kistler ist jetzt erhältlich auf buchhaus.ch. Ich wiederhole buchhaus.ch. André Kistler, «Aktien souverän investieren». Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Hinweis in eigener Sache. Neuordnung der Welt, Unordnung in Europa, eine Standortbestimmung aus Schweizer Sicht. Ich bin in Hamburg am 6. Oktober 2025. Melden Sie sich an. Hotel Radisson Blue, Saal New York, erste Etage, Kongressplatz 2, weltwoche.de/Hamburg, weltwoche.de/Hamburg. Ein Vortrag über den Wahnsinn unserer Zeit und natürlich der Versuch, die Dinge so einzuordnen, dass man am Schluss keine Depressionen bekommt, mit der Möglichkeit, ausgiebig zu diskutieren. Weltwoche on Tour. Im November geht es dann richtig auf Tour in Deutschland, in zahlreichen Städten. Ich werde Sie darüber dann noch gezielt informieren. Aber jetzt alle Blicke gerichtet, 6. Oktober, Hamburg, weltwoche.de/Hamburg. Ich würde mich freuen, ich fordere Sie auf, melden Sie sich an. Nein, das wird interessant, das wird auch vergnüglich, hoffentlich lehrreich und ich verspreche Ihnen einen Abend im Zeichen des Infotainment, nicht des Deprotainment. Ganz wichtig, die Zuversicht gewinnt. James Woods, der berühmte amerikanische Schauspieler, den ich sehr schätze, der übrigens eine ganz hervorragende Ausbildung hinter sich hat. Der war unter anderem am MIT in Boston. Das ist eine der renommiertesten Universitäten, sozusagen die ETH, das Max-Planck-Institut der Vereinigten Staaten von Amerika. Und er hat auf die Ermordung hin des amerikanischen Aktivisten Charlie Kirk folgendes Zitat von Kirk hier noch einmal in Erinnerung gerufen. Kirk hat formuliert, Education should focus on teaching students how to think, not what to think. Also die Ausbildung sollte sich darauf konzentrieren, dass den Studenten beizubringen, wie man denkt, nicht was man denkt. Das ist ein ganz guter und ein treffender Satz. Nicht wie man, nicht was man denken soll, sondern wie man denken soll. Das ist der entscheidende Punkt. Die AfD legt zu, verdoppelt, SPD halbiert, Umfragen zu Mecklenburg-Vorpommern. Ja, die Parteien, die CDU-CSU von Kanzler Friedrich Merz hat kein Rezept gefunden, die AfD zu stoppen. Im Gegenteil, Friedrich Merz ist sozusagen zum unfreiwilligen Wahlhelfer oder Umfragehelfer der AfD geworden mit seiner Brandmauerpolitik, mit der er sich selber isoliert in die Geiselhaft der Linken begeben hat. Die AfD nimmt zu und dadurch natürlich auch die Versuchung bei den AfD-Gegnern, diese Partei zu stoppen, und zwar nicht mit demokratischen Mitteln, sondern mit anderen Instrumenten. Das beobachten wir in vielen Demokratien. Die Demokratie ist eine stets gefährdete Errungenschaft. Und die Demokratie dürfen Sie nie den Politikern überlassen. Denn in der Demokratie ist der Bürger der Chef, nicht der Politiker. Und wenn der Chef sich nicht kümmert, dann übernehmen die Angestellten die Macht. Das ist die Situation, die wir in vielen, vielen Ländern beobachten können, auch in der Schweiz, in der Bundesrepublik selbstverständlich, in den Vereinigten Staaten von Amerika hat man diese Tendenzen gesehen. Und Donald Trump ist ja sozusagen der Vorkämpfer eines Volksaufstands gegen eine Elitenoligarchie in Washington, die sich da in der eigenen Blase abgekapselt hat. Das sind Tendenzen, die Sie natürlich auch in der Bundesrepublik beobachten können. Ein Parteienkartell, bei dem die Parteien, die Mitwirkenden so getan haben, als gäbe es da große inhaltliche Debatten und Unterschiede. Dabei hat man sich einfach an der Macht gemütlich eingerichtet und sich da wechselseitig die Bälle zugespielt, unter Ausbremsung, unter Ausgrenzung weiter und wachsender Teile der Bevölkerung hat man eine Politik betrieben, die eben nicht mehr im Interesse der Lebenswirklichkeit, im Interesse der Wähler, im Interesse der Deutschen ist. Das ist der Grund. Und darum sehnt man sich heute nach einer Alternative. Darum hat die AfD Zulauf, weil sie einfach hier diese Dinge aus- und anspricht, die die Leute beschäftigen und die im etablierten Betrieb tabuisiert werden. Und die Medien sind eben auch Teil dieses Kartells. Darum entstehen jetzt laufend neue Medien. Oder eben gibt es auch da das Bedürfnis nach einer Berichterstattung, die eben nicht innerhalb der Blase, aus der Blase heraus herab predigt von einem Hügel der Probleme, von einem Riesenhaufen der Irrtümer, die sich da angehäuft haben, und von dort oben herab predigt man jetzt noch da auf die Wähler, auf die Verirrten, auf die Populisten und so weiter. Sie kennen all diese Anschwärzungsformulierungen. Aber eben, wenn die Mächtigen verlieren, dann werden sie gefährlich, dann klammern sie sich an die Macht. Und das beobachten wir natürlich auch in zahlreichen Demokratien. Und in Deutschland wird der Fokus ganz klar aufs Verfassungsgericht in Karlsruhe gerichtet werden müssen, nämlich da die große Neigung und die Möglichkeit, dieses Verfassungsgericht so einzurichten, so zu kalibrieren, dass eben ein AfD-Verbot denkbar würde. Dass man also mit den Richtern die Demokratie außer Kraft setzt. Richterstaat statt Demokratie. Das ist hier die entsprechende Gefahr, der stille Staatsstreich der Richter. Ich sage nicht, dass das stattgefunden hat, aber das ist eine große Gefahr, die im Staatsaufbau der Bundesrepublik Deutschland lauert und lagert, denn sie haben ihren Staat, oder der Staat wurde so aufgebaut, dass eben Misstrauen gegen die Bevölkerung institutionalisiert wurde. Das sage nicht ich, das hat beispielsweise Karl Jaspers, der berühmte Philosoph, schon in den 60er Jahren in seinem Buch «Wohin treibt die Bundesrepublik» wunderbar vorweggenommen und formuliert. Also die Gefahr des Richterstaats ist akut. Wir haben es gesehen in den USA, in Israel. Vor dem Massaker da vom 7. Oktober gab es ja riesige Auseinandersetzungen über die Rolle des obersten Gerichts. In der Schweiz haben wir diese aktivistischen Richter, die sich anmaßen, Gesetze zu verabschieden. Das ist eine ganz gefährliche Entwicklung. Sie sehen es in Frankreich. Man hat die Oppositionsführerin Marine Le Pen mit einem fragwürdigen Urteil aus dem Spiel genommen für die nächsten Präsidentschaftswahlen möglicherweise. Und jetzt gibt zu reden ein ebenfalls drakonisches, brutal hartes Urteil gegen den früheren Präsidenten Nicolas Sarkozy, der zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, ohne Berufungsmöglichkeit. In einer Woche muss er in die Kiste, er muss dort übernachten, er muss dort drin sein mit bebender Stimme und roten Augen. Hat er sich da als Opfer einer beispiellosen Verfolgung bezeichnet, und ich kann das nachvollziehen. Für mich ist dieses Urteil auch Teil dieser politischen Rachejustiz, die wir jetzt beobachten in weiten Teilen der Europäischen Union. Die Europäische Union ist auch als Institution etwas für die Demokratie Gefährliches, weil die EU von oben nach unten konstruiert ist, eine Regierung ohne Volk, eine Konstruktion ohne Transparenz, ohne klare Verantwortungen. Alle sind für alles verantwortlich und niemand für etwas. Und diese EU legt sich wie eine Schlingpflanze über den Nationalstaat, saugt ihn aus, hüllt ihn aus und hinterlässt dann eine leere Hülle. Das ist eine gefährliche Tendenz und ich glaube einfach in solchen auch richterlichen Entscheiden, wie jetzt gegen Sarkozy, solche Entwicklungsausprägungen zu entdecken. Ich meine, halten wir uns einfach vor Augen, Sarkozy. 4 Anklagepunkte. Ihm wird vorgeworfen, der libysche Ex-Diktator Gaddafi habe damit Millionen ihn direkt gesponsert, seinen Wahlkampf. Und das sei also große Korruption im Panzerknacker-Stil. Und damit verbunden auch die engsten Mitarbeiter, die Mitstreiter, hätten mit Sarkozy zusammen eine kriminelle Organisation gebildet. Nun, in 3 von 4 Anklagepunkten musste das Gericht die Segel streichen. Sie hatten keine Beweise. Und im letzten Punkt eben Zugehörigkeit zu einer kriminellen Bande, also wie eine Art Privatmafia, die da Sarkozy gegründet habe, da gibt es keine Beweise. Es gibt eine Indizienkette. Also aufgrund von Indizien wird ein ehemaliger Präsident für 5 Jahre verurteilt. Für mich ist das wirklich eine übersteuerte Justiz, oder um es etwas pointierter zu formulieren, das ist die Rachejustiz und eben Ausdruck dieser Tendenz, politische Auseinandersetzungen vor den Richter zu ziehen. Und das ist gewissermaßen die Hintergrundkulisse, das ist die Brisanz, die man im Auge halten muss, jetzt mit Blick auf Richterwahlen in Deutschland. Gestern ist es ja durchgegangen, man hatte befürchtet, es könnte der Regierung wieder nicht gelingen, die Kandidaten da ins Ziel zu führen. Dass man das jetzt intensiver beobachtet in Deutschland, ist ein gutes Zeichen, dass die Medien darüber berichten, dass man fragt, ja, was sind das für Richter? Das sind nicht einfach sich im ortlosen Raum bewegende, absolut nach Vernunftkriterien vorgehende Computer, sondern das sind Menschen aus Fleisch und Blut mit politischen Überzeugungen, die ihre Urteile natürlich einfärben. Und eine der Kandidatinnen wird da bereits etwas in die in den Fokus genommen als mögliche Befürworterin eines AfD-Verbots. Und ich kann Ihnen sagen, das wird in Deutschland die nächste ganz große Kampfzone. Ist es bereits die Gerichte, die da eben die unbequeme Opposition ausbremsen sollen? Und wie ich lese, ist die AfD jetzt da bereits dabei, mit den Amerikanern zusammenzuspannen, auf dass die ihnen helfen gegen den deutschen Verfassungsschutz. Die Medien kommentieren, dass ja die anti-amerikanische AfD sucht jetzt die Nähe zu Trump. Das wird alles mit diesen Gaga-Kriterien ins Lächerliche gezogen. Ist doch dummes Zeug. Die AfD ist keine anti-amerikanische Partei, aber es ist eine Partei, die kritisiert hat die Biden-Regierung, also eine konkrete Administration, nicht ein Land an und für sich. Und das fällt, dieser Vorwurf fällt ins gleiche Kapitel wie diese pauschalen Anschwärzungen, dass es sich bei den AfD um eine rechtsextremistische Partei handelt. Das wird auch in deutschen Portalen einfach so zum Besten gegeben. Das ist ja eine Verunglimpfungsvokabel. Ich kann Ihnen sagen, als Schweizer, ich habe das AfD-Parteiprogramm studiert und da gibt es für mich nichts Rechtsextremistisches oder Anstößiges, was einen stutzig machen müsste. Und wir Schweizer haben ja auch unsere Erfahrung gemacht mit den Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Ist ja nicht so, dass wir da in einer natürlichen Liebesgeschichte befangen wären. Im Gegenteil, die Schweizer haben sich ja gelöst aus dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation im Spätmittelalter, um ihren eigenen Weg zu gehen. Aber deshalb sind wir hier vielleicht auch etwas unabhängiger in unserem Urteil und können sagen, nein, das, was dieses Parteiprogramm enthält, ist nicht extremistisch. Und wenn man dann darüber hinausgehend einfach behauptet, ja, sie sind aber trotzdem Nazis, ja, dann ist das nicht seriös. Wer Nazi sagt heute, verharmlost, wer Nazi heute sagt, will betrügen. Wie Russland seine Gegner stärkt. Ja, das ist das nächste Thema. Natürlich besorgniserregend. Und wenn es ernst wird, ja, wenn die Lage so düster wird, dass man fast keinen Ausweg mehr sieht, dann hilft nur noch die Komödie. Der Wirklichkeit ist nur noch mit der Komödie beizukommen, wie der Schweizer Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt einmal formulierte. Drohnen über Dänemark, Drohnen über Polen, Luftraumverletzungen im Baltikum, in diesen schwer überblickbaren Korridoren da Richtung Kaliningrad, und möglicherweise taucht jetzt dann bald auch ein russisches Atom-U-Boot im Bodensee auf. Ich buche all diese Vorkommnisse ab unter einer zunehmenden Drohnen- und Russland-Hysterie an der NATO-Ostflanke, befeuert natürlich von den speziell gereizten Gebieten Polen und Baltikum. Und diese Aufgeregtheit, diese Aufgekratztheit greift natürlich über, wird dankbar aufgegriffen in den Regierungszentralen, weil man damit natürlich die Amerikaner auch in einen Alarmzustand zu bringen hofft. Das ist ja das Ziel und das Interesse an solchen Übergriffen, an solchen Drohnenattacken mit Styropor-Drohnen ohne Bewaffnung über gewaltige Distanzen, die gar nicht geflogen werden können, vor allem auch wenn man Dänemark in den Blick nimmt. Oder nehmen Sie das Baltikum, diese Luftraumverletzungen in diesen sehr schmalen Korridoren. Ich habe mir sagen lassen aus militärischen Fachkreisen, dass es das immer wieder gibt, aber man hat darüber einfach gar nicht ein Wort verloren. Aber jetzt wird das benutzt, um eben in der EU diese ganze Kriegshysterie am Laufen zu halten, um die Amerikaner hier wieder ins Boot zu holen und um natürlich abzulenken von den innenpolitischen Problemen, die diese Regierungen eben auf ihrem Trümmerhaufen der Irrtümer und der Probleme, Stichwort Green Deal, Stichwort Wirtschaftsprobleme, Stichwort Migration, Stichwort Wahlverluste und man pfeifte aus dem letzten Loch. Klar, da gibt es einfach ein Motiv und die Frage, die man sich übrigens auch in Russland stellt, wenn ich da etwas in die Quellen blicke und zu den in die Essays und Betrachtungen. Ja, in Russland macht man sich jetzt oder stellt man sich die Frage, ob die EU, um eben von ihren eigenen Problemen abzulenken, wirklich bereit sei, da mit Russland in einen Krieg einzusteigen. Was man mit wachsender Besorgnis da zur Kenntnis nimmt. Also das ist jetzt die andere Sicht. Und wenn ich die ganze fiebrige Nervosität hier etwas zusammenfasse und quasi auf mich wirken lasse, dann kommt mir einfach etwas in den Sinn. Erinnern Sie sich noch? Nena, der Ohrwurm der 80er Jahre, 99 Luftballons. Nena ist visionär. Die 99 Luftballons, das ist der präzise Kommentar zu dem, was wir jetzt beobachten, dass eben aus 99 Luftballons ein atomarer Weltkrieg werden könnte. Aus Halluzinationen, aus Missverständnissen, aus Irrtümern. Also die Nena hat hier den Nerv getroffen, allerdings nicht im Kalten Krieg, dort waren die Leute vernünftiger, aber jetzt in unserer wohlstandsverwahrlosten Moralistenzeit da, in dieser merkwürdigen Reformationszeit, die wir da sehen, mit sehr viel Unruhe, mit sehr viel Unbehagen, ja, da sind wir offensichtlich empfänglicher oder sind einige empfänglicher für Missverständnisse und dann gibt es auch die, die ganz bewusst diese Missverständnisse schüren. 99 Luftballons und plötzlich bilden sich alle ein, sie seien die großen Sternenkrieger, sie seien Captain Kirk, wie Nena damals sang, wobei ich als alter Star Trek-Fan natürlich sagen muss, Captain Kirk war kein Sternenkrieger, er war ein Sokrates der Galaxien, er hat versucht, seine interstellaren Feinde mit den Instrumenten, mit den Waffen der Dialektik schachmatt zu setzen, unsterblich, wie er da diese entmenschten Supercomputer eben ins Abseits manövrierte, indem er ihnen Fragen stellte, die dann die Schaltkreise zum Verglühen brachten. Wie auch immer, wie Russland seine Gegner stärkt, 99 Luftballons und halten wir uns einfach vor Augen, Russland hat kein Interesse, die NATO anzugreifen. Russland hat kein Interesse, die Grenzen da zu verletzen. Man kann nichts ausschließen. Und es gibt auch Theorien, habe ich hier auch schon dargelegt, die so ein Verhalten als rational darstellen könnten. Aber wichtig ist, dass man sich bewusst wird in der Europäischen Union, dass ein Frieden mit Russland geschlossen werden muss. Denn diese ganze Kriegshysterie, um diesen letzten Punkt noch anzufügen, ist strategisch nicht zu Ende gedacht. Denn da scheinen einige tatsächlich der Auffassung zu sein, dass sie Russland eben besiegen wollen, eine militärische Niederlage, mit natürlich dann gewaltigen Konsequenzen für die Regierung in Moskau. Das würde Russland massiv destabilisieren, das hätte eine gewaltige tektonische Verschiebung zur Folge, die überhaupt nicht im Interesse Europas, im Interesse des Westens ist. Gute Nachricht, in den deutschen Medien beschäftigt man sich immer kritischer mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Hier Michael Hahnfeld, ein wichtiger Kommentator in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der sich da Sorgen macht über die Offenheit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, lieber spät als nie. Bulgarien versucht, Moldaus pro-europäische Regierung zu unterstützen. Ja, da mischt man sich bereits wieder ein von EU-Seite in den Vorhof Russlands, in dieses auch wieder zerrissene Land. Ukraine 2.0, Georgien 2.0, das sind gefährliche Tendenzen. Trump will Israels Annexionspläne im Westjordanland stoppen und Trump kündigt 100% Zoll auf Arzneimittelimporte an. Vielen herzlichen Dank. Das war's von Weltwoche Daily International. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und ein wunderbares Wochenende.